Hallo, hier ist Bible Tunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Melina Lörracher.
Willkommen zurück zur Theophobie-Staffel mit Manuel Gresslin. Manuel, schön, dass du wieder da bist.
Vielen Dank dir.
Heute geht's um die Angst vor Veränderung. Okay, Angst vor Veränderung. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich in Ruhe an. Ich wollte starten mit einem Instagram-Post, von dem du in deinem Buch erzählst und dann darauf die Reaktion von einem Leser. Und der Post lautet, die Sintflut hat nicht das Herz des Menschen verändert, sondern das Herz Gottes. Was war da für ein Kommentar?
Dahinter war noch ein Flammen-Emoji.
Flammen-Emoji, nicht vergessen.
Das ist auch noch sehr wichtig. Nee, tatsächlich war das, ja, sogar würde ich sagen, eine meiner ersten Predigten in der Kirche, wo ich neu angestellt war, zur Sintflut. Steht bis heute auch online, also man kann sie nochmal auch gerne nachhören. Und ich habe genau über die Sintflut-Geschichte gesprochen und kam bei einem Punkt oder bei einem Gedanken da eben drauf raus, Moment mal, was hat die Sintflut eigentlich überhaupt bewirkt? Weil danach geht's ja gleich katastrophal, ein bisschen provokant ausgedrückt, weiter wie davor, genau. Und da ist dieser Satz gefallen. Bei uns in der Kirche ist es so, dass wir drei Gottesdienste haben. Das heißt, ich habe die Predigt dreimal gehalten. Und nach der ersten Predigt kam auch einer unserer Ältesten tatsächlich auf mich zu, der auch meinte, den Punkt kannst du vielleicht ein bisschen vorsichtiger nochmal ausdrücken. Und ich will da auch wirklich vorsichtig sein. Wenn du das jetzt so sagst, dann klingt das gleich sehr hart oder so, hä, wie? Genau, deswegen ist, glaube ich, gut, darüber zu reden, über diese Angst vor Veränderung, kann sich Gott verändern oder was hat's damit eigentlich auf sich?
Sehr gut. Würdest du das Kommentar mal lesen? Also das,
ja,
was du da
den kann ich sehr gern lesen. Ich muss aber dazu sagen, bisher hatte ich noch nicht so viele Shitstorms. Da bin ich sehr dankbar. Und das ist jetzt auch kein Shitstorm, sondern ja auch eine berechtigte Anfrage. Mhm. Auch eine vielleicht der ersten und wenigen, die ich bisher so auch sehr kritisch bekommen habe. Also nicht falsch verstehen, ich bekomme das oft, aber jetzt nicht so öffentlich auf Instagram. So. Und ich lese einfach mal vor. Da hat dann jemand geschrieben, ja, auf diesen Post: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Malachi 3, Vers 6. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Der gleiche Gott, der den Anfang vor dem Ende verkündet, hat vor dem Anfang das Ende vorherbestimmt und deshalb geschieht alles durch seinen Willen, nach seinem Willen. Zu sagen, Gott hätte sein Herz verändert aufgrund eines Ereignisses der Schöpfung, widerspricht der Souveränität Gottes und der Bibel. Es gibt keinen Bibelvers, in dem Gott sagt, er hätte sein Herz verändert. Ja, Gott kann Reue zeigen, doch das ändert nichts sein Herz. Wenn Gott alles wusste, dann wusste er auch, dass der Mensch nach der Schöpfung böse wird und es ihn reuen würde. Seine Reue war also schon immer Teil seines Plans und seines Herzens. Siehe 4. Mose 23, Vers 19. Wenn Gottes Herz sich ändern könnte, wie könnten wir uns dann noch sicher sein, dass er uns morgen noch gnädig ist? Wie könnten wir uns sicher sein, dass seine Liebe zu uns ewig ist? Nein, Gott ist immer derselbe.
Okay, ja, das ist es, ein langer Text zu einem kurzen Statement. Aber wir wollen das Statement nicht außerhalb vom Kontext anschauen. Lass uns ein bisschen reingehen.
Sehr gerne.
In diese Sintflut-Geschichte, in deine Predigt auch. Wie hat sich das so entwickelt? Was siehst du in der Sintflut-Geschichte und wie hast du das rausgearbeitet?
Die Sintflut-Geschichte hat sehr viel zu tun mit Stilmitteln. Also jetzt muss man wieder so seine Deutschkenntnisse rauspacken aus dem Deutschunterricht vielleicht damals, aus der Schule. Da habe ich das tatsächlich sogar gerne gemacht, so Gedichte zu interpretieren mit dann den verschiedenen Reimschemen und Alliterationen und Anaphern und was es da alles für Stilmittel gibt und auch das Metrum. Und auch das Alte Testament kennt solche Stilmittel. Viele Parallelismen, wenn man zum Beispiel die Psalmen liest, wenn Sachen parallel formuliert werden. Aber ein Hauptstilmittel von hebräischen Schreibern sind die Chiasmen oder Chiasmus in der Einzahl. Und das bedeutet, dass viele Texte wie Kreise angeordnet sind. Also es gibt wie einen Mittelpunkt von Texten. Der Anfang und das Ende sind recht gleich. Und dann geht's auch wieder mit was Gleichem weiter, wenn man das sich so gegenüberstellt. Und dann hat jeder Text, oder nicht jeder Text, aber viele Texte haben wie so einen Chiasmus, so einen Mittelpunkt. Und alles hat damit eigentlich begonnen, dass ich so ein Chiasmus entdeckt habe in der Sintflut-Geschichte. Nicht einfach alleine entdeckt, sondern habe ich vor allem zu verdanken einem Professor aus Basel, dem Benjamin Kilchör, den ich sehr schätze. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, im 6. Kapitel wird die Flut angekündigt, also 1. Mose 6. Und dann 1. Mose 8 wird sie wieder abgekündigt. Das ist wie so parallel. Und dann wird einmal, geht Noah in die Arche und am Ende geht er natürlich aus der Arche. Wen wundert's, oder? Dann wird die Flut beschrieben, wie sie kommt und dann wird auch wieder beschrieben, wie sie geht. Und da gibt's jetzt einen Mittelpunkt. Eins, wo es sich wie nicht wiederholt, sondern was in der Mitte steht von dem allem. Ich hoffe, man versteht, wenn ich das jetzt nur so mündlich beschreibe, was jetzt ein Chiasmus ist, aber in der Mitte dieser Sintflut-Geschichte passiert eben ja wie die Wende. Deswegen wiederholt sich's danach ja auch gerade wieder, nur halt umgekehrt. Nämlich dieses Gott erinnert sich an Noah. Er erinnert sich an Noah, an diese Arche und das verändert wie die Sachen. Also im Zentrum der Sintflut-Geschichte steht dieses Erinnern Gottes, dass Gott sich an die Menschen in der Arche erinnert und das macht was mit ihm. Weil Erinnern in der Bibel ist jetzt eben nicht nur einfach so eine Denkleistung, oh, ich bin richtig gut in Mathe und ich denke jetzt diese Probleme zu Ende. Erinnern in der Bibel ist auch nicht irgendwie eine besondere Denkfähigkeit, aber wo habe ich jetzt nochmal meinen Schlüssel verloren? So, ja. Sondern wenn Gott sich erinnert in der Bibel, dann ist es was Aktives, was Neuschaffendes, etwas, was auch was mit seinem Herzen sogar macht. Weil er sich erinnert, sagt er, okay, gut, jetzt ist genug. Und das sehen wir, wie sich vor allem durch das ganze Alte Testament zieht. Gott erinnert sich immer wieder an Menschen. Wir lesen viele auch von unfruchtbaren Frauen, was damals natürlich heute auch und damals auch aufgrund sozialer Themen auch sehr gravierend war, keine Kinder zu bekommen. Und dann lesen wir immer wieder, wie Gott sich an bestimmte Frauen erinnert und dann kommt die Wende. Und das war so eine erste Beobachtung, die ich gemacht habe und gemerkt habe, wow, wenn Gott sich erinnert, dann macht das was mit ihm. Verändert sich da was bei ihm? Das war so eine offene Frage, die ich auch erstmal ganz offen stellen will. Und dann geht's aber noch weiter. Und vielleicht ganz kurz, nämlich ich habe gesehen, in 1. Mose 6 wird beschrieben die Bosheit der Menschen. 1. Mose 6, 5 bis 7. Dann kommt die Sintflut und man denkt doch jetzt ist ja alles gereinigt und Neustart. Wieder sauber. Neustart. Ja. Und es ist ja auch wie ein Neustart, eine Neuschöpfung. Gibt auch Parallelen zur Schöpfungsgeschichte in den ersten beiden Kapiteln der Bibel. Aber man sieht dann in 1. Mose 8 nach der Sintflut, da heißt es dann immer noch, die Menschen haben nur Böses im Sinn. Und da habe ich mich gefragt, was hat denn die Sintflut jetzt überhaupt verändert? Was ist passiert? Was hat's gebracht? Man sieht da übrigens auch wieder einen Chiasmus in der Urgeschichte, nämlich den ersten 11 Kapiteln der Bibel. Da gibt's erst die Sünde gegen Gott, Adam, Eva, dann die Sünde gegen den Nächsten, Kain und Abel. Dann kommt die Sintflut, die steht in der Mitte der Urgeschichte. Aber danach geht's genau wieder so weiter, wieder eine Sünde gegen den Nächsten. Und dann wieder hier Turmbau zu Babel, wieder eine Sünde gegen Gott. So. Und hat sich denn jetzt geändert? Und von dem her kam ich auf diese, ja zugegebenermaßen etwas provozierende Aussage, ja vielleicht hat sich ja Gott verändert. Und wenn man es jetzt aus dem Kontext reißt, wie es du auch vorhin gesagt hast, kann es sehr provokant klingen. Und es ist vielleicht, bleibt auch provokant. Und
ja, mich provoziert.
Genau, es ist auch sehr gut. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, jede Predigt braucht einen Schuss Häresie. Damit hat er gemeint, dass jede Predigt, das war ja auch eine Predigt, war auch ein Schuss, auch Übertreibung, damit es was mit uns macht. Und es hat Gott insofern verändert, dass er auf die Sünde der Menschen nicht mehr mit Fluch reagiert, sondern mit Gnade. Und es wird innerbiblisch bestätigt, und die Stelle lese ich vielleicht mal vor, Jesaja 54, 9 bis 10. Das sagt Gott selbst, ich verhalte mich nicht wie zur Zeit Noahs. Also er nimmt da nochmal Rückbezug. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Also Gott entscheidet sich dazu, jetzt kommt nicht mehr Fluch, jetzt kommt nicht mehr der Zorn, jetzt komme ich mit Gnade und Liebe. Und da merkt man doch, oder kannst du da, weißt du, was ich meine? Da ist doch irgendwas passiert bei Gott, was auch immer. Das ist ja auch ein Geheimnis, will ich gar nicht auflösen, aber irgendwas hat's gemacht.
Warum denkst du, dass sich jetzt in mir oder auch in vielleicht anderen unserer Hörerinnen und Hörer so eine Spannung aufbaut oder ein Widerstand, wenn ich innerlich drüber nachdenke? Nein, mein Gott ist unveränderlich. Ist das einfach meine Prägung? Ist das aber Frömmigkeitstradition? Ist das falsches Bibelverständnis? Warum denkst du, dass es in uns das vielleicht auslöst? Und dann denke ich auch an andere Leute, die darüber sprechen, dass Gott ja komplett sich verändern kann. Und dann ist er für mich ein unberechenbarer Gott und dann kann ich dem auch nicht mehr vertrauen. Also was denkst du, woher kommt das? Warum ist da so ein Spannungsfeld und wie können wir damit richtig umgehen?
Ich rede ja von Angst vor Veränderung. Und manche, die das Buchkapitel vielleicht lesen, denken sich, nee, macht mir nichts, habe ich keine Angst vor. Finde ich auch so, Manuel. Bei dir, merke ich, hat es irgendwie doch mehr was ausgelöst. Und ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Und zwei Gründe, die ich nennen möchte, ist zum einen ein, ja, vielleicht biografischer oder vielleicht könnte man auch eher sagen, ein psychologischer. Es gibt den Psychoanalytiker Fritz Riemann und der hat gesagt, dass unser Denken oder unser Handeln oder auch unser Fühlen von Ängsten bestimmt ist. Man kann ihm zustimmen oder auch widersprechen, aber man merkt vielleicht schon, Theophobie, mein Buch, ist auch damit irgendwie aufgebaut. Und er sagt, es sind so wie vier Grundformen der Angst, die in uns drinstecken, die oft unser Handeln bestimmen. Und es sind meistens auch irgendwie so zwei, die miteinander verwandt sind erstmal. Zum einen gibt es eine Angst vor Hingabe oder Endgültigkeit. Oder die zwei anderen Ängste, die da auch wieder zusammenhängen, ist eine Angst vor Eigenständigkeit und Veränderung. Also könnte ich jetzt auch dich fragen, was bist du eher der Typ? Hast du Angst vor Veränderung oder bist du immer, jawohl, let's go? Und Menschen, die biografisch oder auch psychologisch Angst vor Veränderung haben, die finden natürlich so eine Aussage, Gott verändert sich, sehr provozierend, weil sie ja das Stetige und das Verlässliche mögen.
Aber ich muss sagen, ich liebe Veränderung. Deswegen hat es mich so auch herausgefordert, weil ich dachte, ich lese Angst vor Veränderung. Nein, ich liebe Veränderung. Ich initiiere Veränderung. Ich bin mutig und kühn und gerne verändere gerne Dinge. Aber in diesem Fall war es eben jetzt nicht so.
In diesem Lebenspunkt oder Glaubenspunkt da eben nicht. Genau, und das löst es eben aus, weil man eben dieses Angst vor Veränderung, nee, zum Glück gibt's da aber einen, der bleibt immer gleich. Genau. Selbst wenn man Veränderung mag, aber Gott bleibt doch immer gleich.
Absolut.
Und das ist erstmal, würde ich sagen, was Psychologisches, aber trotzdem, weil man wie auf Gott natürlich seine Sicherheit baut und der verändert sich nicht. Und das stimmt ja auch. Aber ich glaube, muss man nochmal kleinteiliger hinschauen. Was meine ich hier genau mit Veränderung Gottes? Weil in diesem Zitat, dieses kleine Schmähgewitter vom Anfang wird mir das ja so vorgeworfen, dann kann man sich ja gar nicht mehr auf Gott verlassen, ist er mir heute noch gnädig oder liebend. Aber mein Punkt ist, Gott hat sich da so insofern verändert, er ist immer gleich treu seiner Liebe zu uns Menschen. Da verändert er sich nicht. Aber weil er da immer treu ist, dass er uns Menschen liebt, deswegen gibt's diese Reuestellen in der Bibel, vor allem auch im Alten Testament. Deswegen sieht man da, wie man auch immer die interpretiert. Ich bin da kein Experte, das sage ich auch ganz offen. Und ich weiß aber auch, die sind sehr umstritten, wie man die jetzt interpretieren kann und soll. Und ich möchte da jetzt auch nicht Gottes Allmacht abschaffen, auch nicht seine Souveränität. Das möchte ich gar nicht abschaffen oder wegwerfen, gar nicht. Aber bei der Sintflut ist was passiert, dass Gott seiner Liebe zu sich so treu ist und so verlässlich, dass er manchmal wie Reue zeigen muss, wenn er einen Fluch ausspricht oder eine Strafe ausspricht. Also genau, Angst vor Veränderung, erstmal was Biografisches und dann natürlich eben was Theologisches. Je nachdem, was für ein Vertreter man ist, freier Wille, unfreier Wille, gibt es eine Vorherbestimmung, gibt es keine Vorherbestimmung, Prädestination und so weiter. Und wenn ich natürlich das ja an Vorherbestimmung glaube und Gottes Zukunftsvoraussagen, die treffen immer ein, dann macht es mir natürlich auch theologisch zu schaffen, wie Gott verändert sich. Aber es ist interessant, im Alten Testament viele Zukunftsvoraussagen, die Gott selbst gibt, treffen nicht ein, weil eben plötzlich Gottes Reue einsetzt.
Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich diese Stellen lese, bin ich ja absolut dankbar für diese Reue und die Umkehr und die Veränderung. Also nicht etwas, wo ich sage, nein, mach weiter, es ist also sehr gerechtfertigt, auch das Urteil und auch Fluch und so weiter, die Konsequenz. Aber ich bin innerlich immer, oh, so schön. Da ist eine Veränderung da. Und deswegen schlagen da schon so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen dieses, ich will aber daran festhalten, dass er sich nicht verändert. Aber wie du auch sagst, da gibt es ja auch wieder Grenzen. Da gibt es ja irgendwie einen Rahmen für seinen Charakter. Weil sonst wird es ja auch so willkürlich und unberechenbar. Und es ist ja auch nicht, was du sagst.
Genau. Und doch, der Untertitel meines Buches heißt, warum Gott nicht sicher, aber gut ist. Und zu meinen, Gott in der Tasche zu haben Und zu meinen, ich weiß doch eh, wie er jetzt reagiert und so handelt und so tut. Also da ist ja auch was Wahres dran, weil es eben Gottes Versprechen gibt und so. Aber doch ist Gott immer noch Gott. Und das klingt ja auch in diesem Schmähgewitter vom Anfang an, dieses, da kann ich mir ja gar nicht mehr sicher sein. Ja, du kannst dir bei Gott nicht sicher sein, weil er Gott ist. Und seine Pläne sind nicht deine Pläne. Seine Gedanken sind größer als deine Gedanken. So. Und doch diese Gewissheit und die Hoffnung zu haben, der Liebe zu uns Menschen bleibt Gott sich immer treu und verändert sich nicht. Aber weil er das so treu zu sich selbst ist, sieht man da, wie es da doch eben dann Veränderungsmomente irgendwie auch in Gott gibt. Man muss aber sagen, das sind ja oft sehr auch menschliche Beschreibungen über Gott, also sehr anthropomorph, wie ich mich ja auch manchmal selbst beschreiben würde, weil wir reden ja auch über Gott mit unseren menschlichen Worten, auch in der Bibel, ja, ich glaube, das ist hier göttliches Wort und irgendwie irgendwo inspiriert. Und doch haben es ja auch Menschen aufgeschrieben, ist ja beides. Und da tasten sich Menschen auch dran ran. Hä, wie kann das jetzt so sein mit diesen, ja, mit diesen Reuenstellen? Vielleicht können wir da auch mal noch reingehen.
Würde ich nämlich gerne machen, dass wir da ein bisschen reinschauen. Du hast nämlich gesagt, eine Situation, wo wir es immer wieder sehen, dass Gott dann auch Reue zeigt oder sich verändert, ist dieses Erinnern, diese Erinnerung. Hast du da Beispiele oder auch andere Stellen, die du nennen könntest?
Ich glaube, eine Schlüsselstelle, die mich auch zu dem gebracht hat, so zu sagen, Gottes Herz hat sich verändert. Ich finde es auch im Nachhinein auch sehr spannend, dass ich so über Gottes Herz reden mag. Kann man auch denken, du kennst doch das Herz Gottes gar nicht 100%. Wie kannst du das sagen? Aber eine Schlüsselstelle ist für mich da Hosea 11. Und diese Stelle in Hosea 11, dieses Kapitel handelt von Gottes großer Liebe und er erinnert sich dran, wie Israel noch jung war und wie er sie aus Ägypten rausgerufen hat. Also ist, dieses Kapitel handelt erstmal vom ganzen Erinnern Gottes, wie er ein Vater für sie war oder wie auch ein Elternpaar und wie Israel ein Säugling. Also ganz viel Erinnern von damals und von damals. Und dann plötzlich regt sich Gott aber auch drüber auf, dass das Volk von ihm abgefallen ist, dass sie ihm nicht mehr gehorchen. Und dann plötzlich, wie von einem auf den anderen Moment, im Text völlig überraschend, kommt diese Schlüsselstelle, wo man denkt, hä, wie kann das jetzt gerade passieren? Weil Gott schildert sich selbst so als dieser zornige Gott. Und plötzlich kommt in Hosea 11, Vers 8, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma, dich wie Zebuim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir, darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Also Gott ist zornig und plötzlich dreht sich sein Herz in seinem Leib herum. Das ist eine Übersetzung von der Neuen Evangelistischen Übersetzung, die habe ich extra gewählt, weil es im hebräischen Urtext wirklich so deutlich geschildert wird. Da dreht sich was in Gott um und plötzlich kommt diese Gnade, die über den Zorn, sage ich mal, triumphiert.
Ja, starke Stelle. Ich frage mich jetzt gerade, wir haben jetzt über das Alte Testament recht viel gesprochen und auch Stellen davon gebracht. Wie siehst du das im Kontext vom gesamten Kanon, also von der gesamten Schrift, Altes und Neues Testament? Weil viele auch sagen, Gott hat sich dahingehend verändert, er ist ein ganz anderer Gott jetzt im Neuen Testament. Aber was würdest du dazu sagen und ja, wie siehst du das mit dem Thema Veränderung, wenn man die ganze Schrift anguckt?
Mhm. Eine richtig spannende und große Frage, wo ich mir auch nicht anmute, da jetzt die super gute und perfekt durchdachte Antwort zu geben, auch weil ich mich da schon dahingehend beschäftigt habe, aber doch auch nicht in der Tiefe. Aber eine Sache, die ich hervorheben möchte, ist, dass man nicht diese Differenz zieht, hier das Alte Testament und jetzt hier das Neue, also diese Diskontinuität, sondern ich verstehe es mehr als eine Einheit der Schrift, eine Kontinuität zwischen Altem und Neuen Testament, dass man auch im Neuen Testament zornige Stellen findet und liest, auch von Jesus, wie er auch zornig ist und auch mal, ich sag mal, ausrastet oder wie auch immer. Und im Alten Testament eben auch nicht nur diese Zornesstellen hat, sondern jetzt wie die Stelle hier, nee, plötzlich dieser Gott der Liebe und so. Also vielmehr die Kontinuität möchte ich hervorheben und jetzt Altes nicht mit dem Neuen Testament ausspielen, weil ich der Überzeugung bin, dass Jesus Christus auch im Alten Testament und in der Geschichte vom Volk Israel auch schon anwesend ist, aber auf eine verborgene Art und Weise. Da könnte man jetzt exegetisch sehr tief reingehen. Vielleicht das Ergebnis präsentiert, überall wo im Alten Testament die Rede ist von Gottes Geist oder von Gottes Herrlichkeit, da ist Jesus Christus schon anwesend, aber auf eine verborgene Art und Weise. Genau, ich kann das jetzt nicht komplett so ausführen, aber ja, gibt vielleicht auch nochmal Gelegenheit, das selbst drüber nachzudenken.
Aber es hilft mir schon.
Ja, und deswegen spiele ich die Testamente sozusagen nicht gegeneinander aus. Und würde auch nicht davon sprechen, dass Gott zornig ist, weil das würde bedeuten, sein Wesen ist Zorn. Aber sein Wesen ist ja Liebe, was das Neue Testament dann verdeutlicht mit diesem Satz im Johannesbrief, Gott ist Liebe. Und das sehen wir auch schon im Alten Testament. Ja, Gott ist Liebe. Er ist nicht Zorn, aber er wird zornig. Finde ich eine feine, aber wichtige Unterscheidung. Er ist nicht zornig, aber er wird zornig. Und warum? Wegen seiner Liebe. Also hier heißt es ja auch, das, ich bin der Heilige, was ich gerade vorgelesen habe. Ich bin der Gute, der Gerechte. Und ich bin nicht ein Mensch. So, er wird zornig, er wegen seiner Liebe. Es ist also irgendwie ein guter Zorn oder wie man ein heiliger Zorn oder wie man es auch nennen möchte.
Und das sprengt natürlich mein menschliches Verstehen total. Aber danke vielmals auch. Es war mir auch nochmal wichtig, das zu hören, wie du auch mit der Bibel als Ganzes umgehst. Finde ich richtig schön. Und kann ich auch voll unterschreiben. Jetzt noch die Frage nochmal zu dem, was bewirkt denn diese Veränderung oder auch diese Reue in Gott? Wir haben gesagt, das Erinnern. Und da in der Sintflutgeschichte sehen wir das. Er erinnerte sich eben auch an Noah. Und wie würdest du sagen, an anderen Stellen? Ist es immer dieses Erinnern oder gibt es auch andere Punkte oder andere Impulse, die das hervorrufen bei ihm?
Finde ich eine richtig gute Frage. Also zum einen, jetzt in dieser Hosea-Stelle, was ja plötzlich kommt bei Gott selbst. Also das Erinnern ist sozusagen etwas, was sich in Gott irgendwie irgendwo selbst abspielt. Und weil es sich in seinem Innern abspielt, können wir gar nicht so richtig beschreiben, wie jetzt genau eigentlich, aber eben durch dieses Erinnern. Und dann glaube ich, dass es auch Stellen gibt in der Bibel, wo Menschen auch um Vergebung beten und Umkehr tun und Buße tun und das auch was mit Gott tut oder macht. Genau, da kann man jetzt natürlich wieder diskutieren, Gott ist doch allmächtig, hat's ja eh schon gewusst, dass die Menschen das jetzt so machen und allwissend und all diese Allwörter, die man Gott ja auch zuschreiben kann. Und das ist natürlich auch wieder eben, da kommen wir einfach an Grenzen. Ich will das nicht auflösen in die eine oder andere Richtung. Also weder die Allmacht Gottes abzuschaffen, als jetzt zu denken, wir Menschen können Gott so beeinflussen, dass er eben völlig willkürlich wird. Nee, aber wir sehen doch diese Stellen, wo Menschen Buße tun und Gott das irgendwas mit ihm macht oder diese Reue kommt, weil er sich erinnert oder weil Menschen, eben umkehren. Und eine Stelle für mich ist da eben die Jona-Stelle. Und da finde ich es eben viel mehr noch interessant, wie, was passiert denn eigentlich mit uns Menschen, wenn das passiert? Weil im Jona-Buch sehen wir, wie Ninive umkehrt und umdreht. Jona predigt da ja das Gericht und sie tun Buße und Gott sagt, okay, ich vernichte die Stadt und ihre Menschen nicht. Und interessant ist ja jetzt, wie Jona reagiert, weil er regt sich mächtig drüber auf. Also das ist vielleicht noch spannender. So jetzt wie dieses Schmähgewitter nach meiner Predigt, da regt sich mächtig jemand drüber auf. Ich will mich ja jetzt nicht mit Gott vergleichen, auf gar keinen Fall, aber so ist es jetzt hier bei Jona, da regt sich Jona mächtig drüber auf. Ich darf das vielleicht mal kurz vorlesen.
Das wäre super, lies mal vor.
Also Jona bekommt jetzt mit, okay, Gott macht das jetzt doch nicht, was er eigentlich schon gesagt hat. Und dann heißt es, das aber verdroß Jona sehr und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, das heißt übrigens langsam zum Zorn im Hebräischen, und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Also Jona regt sich über Gottes Gnade auf. Gott ist ihm zu unverschämt gnädig. Auch interessant.
Und das kann ich aber nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel die Geschichten im Alten Testament lese, und immer wieder da, wenn Gott Gnade hat walten lassen und eben nicht dann das Verderben kam. Zum einen denke ich, oh, wie schön. Und zum anderen denke ich, und er ist wieder gnädig gewesen. Und er ist wieder treu gewesen. Und er war wieder geduldig, langsam zum Zorn. Und die Leute haben es wieder verbockt. Also dieses ständige, was sich wiederholt. ja, das kommt sich immer wieder, kommt das für mich heraus und frustriert mich auch. Ich denke, dass Gott mir fast leid tut. Warum bist du denn schon wieder so gnädig zu denen? Die haben es doch wirklich verhauen.
Und das ist eben dieses, er ist eben der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit mit seiner Liebe zu uns Menschen. Und das ist ja auch dieses Großartige. Und genau, das ist die Zusammenfassung. Seine liebende Treue, die ist da. Und deswegen lesen wir von diesen Reuestellen aber auch und von diesen ja irgendwie Veränderungsstellen, wo sich irgendwas in Gott tut, wegen dieser Treue mit der Liebe zu uns Menschen.
Und ich will noch kurz beim Thema Gebet einhaken. Wir hatten gesagt, das Erinnern, aber auch dann die Umkehr von Menschen und auch die Buße und eben Bitte um Vergebung. Würdest du dann sagen, dass unsere Gebete Gott verändern können?
Das ist ja eben die große und spannende Frage. Und ich bin ein Freund von irgendeinem Mittelweg. Das versuche ich immer zu gehen, auch theologisch. Also man kann jetzt irgendwie von allen Seiten, von zwei Seiten vom Pferd fallen, oder? Entweder man tut jetzt irgendwie sagen, ja, Gott hat einfach nur einen Plan und den hält er durch. Und dann ehrlich gesagt kann unser Gebet jetzt auch nicht mehr so viel verändern. Oder man sagt, ja, Gott hat gar keinen Plan oder unendlich viele Pläne und wenn du betest, dann trifft das oder das oder das ein. Also weißt du, was ich meine? Es ist wie, und Aristoteles, dieser große Philosoph, er hat schon selbst gesagt, er redet von Mesostes, also von einer Mitte, von einem Weg, den es irgendwie durch eine Mitte gibt. Eine Tugend, zum Beispiel wie Tapferkeit, ist eine Mitte zwischen man ist tollkühn oder man ist feige. Aber der Mittelweg ist der beste Weg, nämlich einfach tapfer zu sein, weder feige noch tollkühn. Und so vertrete ich das auch mit dem Thema Gebet. Es ist einfach ein Geheimnis. Ich habe keine Ahnung, wie genau Gebet funktioniert. Es bewirkt auf jeden Fall was, weil die Bibel uns auch auffordert zu beten und zu bitten. Und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, steht im Jakobusbrief. Und es macht was, es tut was, aber manchmal ja auch irgendwie nicht. Und manchmal passiert auch nichts. Und vielleicht werden wir es irgendwann wissen, im Himmel hoffentlich. Aber wir sehen auf jeden Fall, es ist eben keine Mechanik oder kein Mechanismus. Es ist dieses Geheimnis, in dem wir drin sind. Und die Empfehlung lautet, ja, lieber beten, als nicht zu beten.
Sehr gut. Ich mag auch in deinem Buch und auch jetzt hier in diesem Gespräch, kommt dieses Thema auch in dieser Spannung zu leben. Und die Spannung auch auszuhalten, wo ich so gerne als Mensch diese Spannung immer auflösen möchte. Du sagst eben, diesen Mittelweg zu finden oder einen Weg ihm durch die Mitte und nicht in Extreme zu verfallen. Das fällt mir manchmal schwer. Ich möchte gerne das auflösen. Aber ich glaube, dass das, sich beschäftigen mit der Theologie, mit Gottes Natur, mit solchen Themen, so grundlegend notwendig scheint, dass man sagt, man hält das auch aus. Ich muss jetzt nicht auf alles eine klare Antwort haben, sondern ich darf diese Spannung aushalten, ich darf da weitergehen, durchgehen. Und genau wie du hier sagst, im Zweifelsfall lieber beten.
Genau, auf jeden Fall beten.
Auf jeden Fall.
Und man kann auch sagen, nach meinem Theologiestudium hatte ich mehr Fragen als Antworten, weil sich plötzlich noch so viele verschiedenste andere Themen öffnen. Oder jetzt auch mit diesem Thema Veränderung, da schwingt so viel mit. Wer sich theologisch auskennt, dann geht's jetzt hier auch um Open Theism, dann geht's jetzt hier aber auch um doppelte Prädestination oder um die Lehre vom unfreien Willen. Also plötzlich schwingt da alles mit und da hängt auch das Gebet ja auch dran und dann auch das Bußgebet oder das Bittgebet vor allem auch. Also es ist so komplex, so vielschichtig, dass jetzt nicht 30 Minuten reichen, da überall reinzugehen, aber ich hoffe, es macht so ein bisschen Geschmack oder auch gibt Mut, sich diesem Thema zu stellen und keine Angst vor Veränderung zu haben. Ja, auch nicht bei Gott, Fragezeichen.
Vielleicht zur Anfangsfrage zurückzukommen. Was hat jetzt die Sintflut gebracht oder was hat sie denn jetzt wirklich bewirkt am Ende?
Ich würde sagen, dieses Zentrum von diesem Chiasmus, diese Wende, Gott erinnert sich an Noah. Und genau zu sagen, was sie jetzt bewirkt hat, finde ich schwierig. Aber irgendwo ist was bei Gott passiert, was auch immer. Und dann passiert ja auch diese Neuschöpfung. Und im Neuen Testament ist die Sintflut dann auch ein Bild für die Taufe und für die Reinigung von der Sünde und das Reinwaschen von der Sünde. Und trotzdem tun wir ja immer noch Sündigen. Aber diese Reinwaschung hat trotzdem stattgefunden. Wir leben nicht mehr unter der Sünde oder unter dieser Herrschaft oder unter diesem Joch. Und dennoch können wir immer noch sündigen. Und so kann auch die Sintflutgeschichte ganz vielfältig verschieden gelesen werden. Vielleicht auch nochmal mit Blick auf die Taufe oder auch mit Blick auf, was ist eigentlich deine Arche? Was trägt dich durch dein Leben durch? Und so ganz verschiedenste Deutungszugänge. Und was hat sie gebracht? Ja, vor allem hat's was bei Gott gemacht. Das ist zumindest meine These.
Okay, danke schön. Vielleicht abschließend eine Frage, gerade zu diesem Thema. Was würdest du den Menschen sagen, die sich nach einem sicheren Glauben sehnen und vielleicht Angst haben vor einem Gott, der sich bewegen lässt oder der unsicher scheint? Was würdest du ihnen, jetzt vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörern, jetzt ans Herz legen?
Ich glaube, das ist wirklich, wie auch schon in einer der ersten Folgen erwähnt, diese Zusage oder erstmal diese Provokation oder Herausforderung, vielleicht auch dieser Anspruch, ja, Gott ist nicht sicher. Er ist dieser ungezähmte Löwe, den wir auch nicht zähmen können, aber er ist gut. Also, und das ist der Zuspruch, er ist gut, er meint's gut mit dieser Welt, mit den Menschen, auch mit dir persönlich, und die Gewissheit zu haben, er meint's gut, er ist gut, er kann gar nicht anders als gut und liebend zu handeln. Das gibt die Gewissheit bei aller Unsicherheit, wo Gott sich auch entzieht und auch seine verborgenen Seiten hat, die wir nicht verstehen. Aber er ist gut, aber er ist nicht sicher.
Vielen Dank für dieses Schlusswort. Du gibst uns viel zum Weiterdenken und das schätze ich an dir. Nicht nur Antworten, sondern viele weitere Fragen und Impulse. Und ich weiß, du bist auf dieser Reise, genauso wie jeder einzelne von uns hier. Und wir sind so dankbar, dass du dich damit beschäftigst und diese Themen auf den Tisch bringst. Dankeschön, Manuel.
Danke dir.